Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir betrachten heute den zweiten Teil von Psalm 23. Und wie schon vor zwei Wochen, als wir uns den ersten Teil angesehen haben, wollen wir den Psalm wieder gemeinsam aufsagen. Alle, die es auswendig gelernt haben, können es so sagen, die es nicht auswendig können, können es ablesen, sofern sie eine Elberfelder Übersetzung haben, sonst kommen wir durcheinander. Psalm 23. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Amen. Lasst uns beten. Unser geliebter Herr und Hirte, Jesus Christus, wenn wir nun zum zweiten Mal in diesen herrlichen Psalm schauen, dann beten wir, dass du selbst ihn uns offenbarst, dass dein Geist es ist, der wirkt und dafür sorgt, dass die Wahrheit verkündigt wird und dass die Wahrheit dich ehrt und alle deine Kinder, alle, die deine Schafe sind, tröstet und stärkt und die Liebe zu dir anfacht. Und dass all die, die noch nicht deine Schafe sind, sich sehnen nach so einem guten Hirten. Dass auch sie dich haben wollen als ihren Hirten. Und dass auch sie heute hören und dir nachfolgen. Herr Jesus, wirke Großes zur Ehre deines Namens. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Vor zwei Wochen haben wir uns mit dem ersten Teil dieses Psalms beschäftigt und ich kann natürlich nicht alles nochmal wiederholen. Wer das nicht gehört hat, vielleicht hört ihr euch die Predigt nochmal im Internet an. Aber ich will eine kurze Zusammenfassung geben. Im ersten Teil dieses Psalms, da haben wir gesehen, dass dir nichts, aber auch wirklich gar nichts mangeln wird, wenn der Herr, wenn Jesus Christus dein Hirte ist. Denn er ist ein guter Hirte. Und er wird dich versorgen an jedem Tag mit allem, was du wirklich brauchst. Er schenkt dir Speise und Trank, sowohl für deinen Leib als auch für deine Seele. Ja, er rettet deine Seele vom Tod, indem er sein eigenes Leben einsetzt für dich. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Und wann immer du dich verirrst auf eigene falsche Wege und dein Leben selbst in Gefahr bringst, geht er dir nach und sucht dich, bis er dich findet und dich zurückbringt und dein Leben wiederherstellt. Und er leitet dich auf rechtem Weg. Und zwar nicht um deinetwillen, sondern um seines Namens willen. Und deshalb kannst du vollkommen sicher sein, dass er alles tun wird, was nötig ist, damit du Glauben behältst und das Ziel erreichst und eingehst in das ewige Leben. Denn dem Herrn ist nichts wichtiger als sein eigener Name. Und weil du so einen guten Hirten hast, kann deine Seele vollkommen zur Ruhe kommen, kann zufrieden sein, kann wirklich ruhen im Herrn. Wir haben aber auch gesehen, dass alle diese herrlichen Verheißungen nicht jedem Menschen gelten, auch wenn viele Menschen das gerne so glauben wollen, sondern diese Verheißungen gelten nur ausschließlich denen, die tatsächlich ein Schaf Jesu sind. Jesu ist nur der Hirte seiner Schafe. Wer ist sein Schaf? Nun, jeder ist ein Schaf Jesu, der das Wort Jesu, der seine Stimme hört und glaubt und der Jesus nachfolgt und tut, was er sagt. Und bis hierher könnten wir Spurgeon ohne weiteres zustimmen, wenn er sagt, dass dieser Psalm die Perle der Psalmen ist, die mit ihrem milden, reinen Glanze jedes Auge erfreut. Denn wir haben tatsächlich nur Schönes gehört bis hierher. Aber jetzt ändert sich plötzlich die Stimmung. Eben noch war alles idyllisch und friedvoll und heiter. Da war Ruhen auf grünen Auen und an stillen Wassern. Da war Erquickung der Seele. Bis hierher hätte man denken können, das Leben eines Christen ist eitel Sonnenschein. Aber jetzt wird es plötzlich finster. So als hätten sich schwere, dunkle Gewitterwolken vor die Sonne geschoben und alles in Dunkel gehüllt. Denn jetzt lesen wir in Vers 4. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Die grünen Auen sind verschwunden. Jetzt sind wir im Tal des Todesschattens, im Tal der tiefen, tiefen Finsternis. Ihr Lieben, als Christen müssen wir in diesem Leben durch finstere Täler, durch Täler des Todesschattens. Die Bibel berichtet uns von vielen Gläubigen, die durch solche Täler mussten. Ja, David selbst, der diesen Psalm geschrieben hat, erkannte viele solcher finsteren Täler. Schon als junger Mann musste er um sein Leben fliehen und sich verstecken in Wüsten und Höhlen und war in ständiger Gefahr, weil der König Saul ihn verfolgt und ihm nach dem Leben trachtete. Er musste großes Leid erleben wegen seiner eigenen Sünde. Sein kleiner Junge, sein kleiner Sohn, wurde schwer krank. Und 7 Tage lang lag David auf dem Boden und fastete und weinte und flehte zu Gott um Gnade, dass er doch seinen kleinen Sohn retten möge. Aber der Junge starb. David musste erleben, wie einer seiner Söhne seine eigene Schwester vergewaltigte und dafür von einem anderen Bruder umgebracht wurde, ermordet wurde, von Absalom. Ja, David selbst musste dann später fliehen vor diesem Absalom, weil Absalom auf den Thron wollte. David musste fliehen vor seinem eigenen Sohn, den er doch so sehr liebte. Und er musste hören vom Tod seines geliebten Sohnes Absalom. Und wenn irgendjemand bezweifelt, dass das wirklich Täler des Todesschattens waren, dann hört mal, wie David reagiert, als er hört vom Tod seines Sohnes Absalom. Wir lesen das in 2. Samuel 19, ab Vers 1. Da wird David die Nachricht vom Tode Absaloms gebracht. Und dann heißt es, da schrak der König zusammen. Und er stieg hinauf ins Obergemach des Torgebäudes und weinte. Und so rief er im Gehen. Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn. Und der König hatte sein Gesicht verhüllt und der König schrie mit lauter Stimme, mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. David kannte finstere Täler des Todesschattens, große Trauer und Verzweiflung. Und so müssen auch wir, jeder von uns, jeder der Christ ist, er muss durch solche finsteren Täler gehen. Wir haben heute hier bei uns Geschwister, die wurden verlassen von ihrem Verlobten, die wurden verlassen von ihrem Ehemann. Ja, die wurden sogar verlassen von ihrem eigenen Vater und ihrer eigenen Mutter. Wir haben Geschwister unter uns, die sind schwer krank oder alt und leiden täglich unter Schmerzen. Wir haben Geschwister, die saßen am Bett ihres sterbenden Vaters und ihrer sterbenden Mutter und ihres sterbenden Bruders und ihrer sterbenden Schwester. Wir haben Geschwister, die waren so verzweifelt, dass sie nicht mehr leben wollten und ihr eigenes Leben nehmen wollten. Wir haben eine Schwester, die ihr neugeborenes Kind in den Armen hielt, als es aufhörte zu atmen. Und Gott sei Dank doch wiederbelebt werden konnte. Aber wir haben heute auch Geschwister bei uns, deren kleines Kind sterbenskrank zur Welt kam und nur wenige Tage zu leben hatte. Diese Geschwister machten mit ihrem sterbenden Kind eine Reise, nämlich zu dem Ort, wo das Kind begraben werden sollte. Und dann warteten sie dort, bis das Kind starb. Ihr Lieben, es gibt Täler der tiefsten, tiefsten Finsternis, Täler des Todesschattens, durch die wir gehen müssen und von denen einige von uns so manches berichten können. Und wahrscheinlich kannst auch du berichten von so manchem Tal. Vielleicht bist du jetzt gerade in so einem Tal. Aber selbst wenn du solche Täler nicht kennen solltest oder wenn das letzte Tal so weit zurückliegt, dass du dich kaum mehr richtig erinnern kannst, ja, selbst wenn der Herr dich schon seit langer Zeit weidet und lagert auf grünen Auen, das nächste Tal, es kommt. Du wirst in Situationen kommen, in Täler kommen, die finster sind, in Täler der Not und Angst, in Täler der Traurigkeit und Trauer, in Täler der Leiden und Schmerzen, in Täler der Krankheit und des Elends, ja und auch in Täler des Todesschattens, wenn geliebte Menschen sterben. Und am Ende wirst du kommen in das Tal deines Todesschattens, wenn dich alle deine Kräfte verlassen und du sterben wirst. Das Tal der Finsternis und des Todesschattens, es kommt. Und vielleicht kommt es ganz plötzlich und viel schneller, als du denkst. Und deswegen müssen wir uns alle fragen, ob du nun in so einem Tal bist oder ob es noch auf dich wartet. Wir müssen uns alle fragen, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir in so einem Tal sind. Denn es gibt viele, die das Evangelium gehört haben, bei denen der Same des Evangeliums ins Herz gestreut wurde. Aber die Sorge der Zeit, die Sorge dieser Welt erstickt das Wort wie Dornen und sie fallen ab vom Glauben, wie wir auch heute Morgen gehört haben. Aber wenn du das Tal des Todesschattens richtig biblisch verstanden hast, dann kannst du dieses Tränental zu einem Quellort machen, der bedeckt ist mit Segnungen. Dann kannst du selbst in der Finsternis gehen von Kraft zu Kraft, wie es heißt im Psalm 84. Dann wirst du nicht abfallen, wenn diese Dinge auf dich zukommen, sondern dein Glaube wird sich bewähren und wird geläutert werden. Deswegen ist es extrem wichtig, dass du zwei Dinge verstehst über das finstere Tal. Das erste, was du wissen musst, das finstere Tal ist der Pfad der Gerechtigkeit. In Vers 3, direkt zuvor, hatte David geschrieben, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit und direkt danach kommt, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass das finstere Tal kein Versehen ist, kein Missgeschick. Es ist nicht so, dass dem Herrn die Situation entglitten wäre, dass er mal nicht aufgepasst hätte, dass er vielleicht geschlafen hätte, denn es heißt, unser Hüter schlummert und schläft nicht. Das Tal des Todesschattens ist kein unglücklicher Ausrutscher. Gott schlägt nicht die Hände über dem Kopf zusammen und fragt sich, wie ist das denn jetzt passiert? Wo kommt denn plötzlich dieses Tal her? Und wie soll ich das denn jetzt wieder in Ordnung bringen? Nein, das finstere Tal, es ist Teil von Gottes guter Führung. Es gehört zu seinem vollkommenen Plan. Das finstere Tal ist der Pfad der Gerechtigkeit. Es ist kein Abweichen vom rechten Weg, es ist der rechte Weg. Wenn der Herr dich leitet in Pfaden der Gerechtigkeit, dann werden diese Pfade dich auch führen in das Tal des Todesschattens. Und das sollte uns nicht verwundern, dass das so ist. Denn Jesus hat uns das sehr klar gesagt, wie wir lesen können, zum Beispiel in Matthäus 16. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Was meint Jesus denn damit? Wann hat Jesus denn sein Kreuz getragen? Auf dem Weg nach Golgatha, auf dem Weg zu seinem Leiden und Sterben. Und er sagt nun zu jedem seiner Jünger, du willst mir nachfolgen? Da steht das Kreuz, trag es und folge mir nach auf dem Weg des Leidens und des Sterbens. Schließ dich an meinem Todesmarsch. In Apostelgeschichte 14 lesen wir von Paulus und Barnabas. Da heißt es, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Du willst Jesus nachfolgen? Du willst hineingehen in das Reich Gottes? Dann geht der Weg durch viele Bedrängnisse. Dann geht der Weg durch viele dunkle Täler. Das finstere Tal, es ist der rechte Weg des Christen. Wie fing unser Psalm gleich nochmal an? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn Jesus, dein Hirte, dich in das Tal des Todesschattens führt, dann deshalb, damit es dir an nichts mangelt. Verstehst du? Du brauchst das Tal des Todesschattens, damit es dir an nichts mangelt. Jesus muss dich in das Tal des Todesschattens führen, damit du gehst und bleibst in den Pfaden der Gerechtigkeit, damit du Glauben behältst, damit du bleibst bei deinem Hirten, damit du am Ende das Ziel erreichst und eingehst in das Reich Gottes. In Israel wurden Schafe oft auf den Bergen geweidet. Dort waren gute Weideplätze, fette Weiden, wie wir zum Beispiel lesen können in Hesekiel 34. Aber das bedeutete auch, dass die Schafe, wenn sie zum nächsten Weideplatz, zum nächsten Berg wollten, dass sie durch Bergtäler hindurch mussten. Und tatsächlich haben Schafe Angst vor solchen dunklen Tälern. Aber wenn sie zur nächsten Weide kommen wollen, dann ging der einzige Weg durch dieses finstere Tal. Wenn der Herr dein Hirte ist, dann wird er dich auch in Täler der Finsternis führen, denn da hindurch führt der rechte Pfad. Da muss es hindurchgehen, damit es dir nichts mangelt. Du wirst kommen in Not und Angst, in Traurigkeit und Trauer, in Leiden und Schmerzen, in Krankheit und Elend, in Todesschatten. Und in all diesen Situationen sollst du gewiss wissen, es ist der rechte Weg. Es ist der Pfad der Gerechtigkeit. Er führt mich auf die nächste grüne Bergweide und am Ende führt er mich auf den Berg Zion, auf die ewigen Weideplätze, auf die himmlischen Höhen. Das ist das Erste, was du wissen musst über das finstere Tal. Es ist der Pfad der Gerechtigkeit, der ins ewige Leben führt. Das Zweite, was du wissen musst im finsteren Tal, du brauchst dich nicht zu fürchten, denn Jesus ist bei dir. David schreibt, Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ja, es geht ins Tal des Todesschattens. Du musst dort hindurch, wenn du das Ziel erreichen wirst, willst. Aber in diesem Tal brauchst du kein Unheil zu fürchten, denn der Herr ist bei dir und tröstet dich. Achtet darauf. David schreibt nicht, dass es kein Unheil gibt in diesem Tal oder dass es keine Traurigkeit gibt in diesem Tal. Nein, dort gibt es Unheil, dort gibt es Traurigkeit, es ist das Tal des Todesschattens. Martin Luther schrieb dazu, David bekennt, dass er Unglück fühlt mit dem, was er sagt, er fürchte sich nicht. Ebenso, trösten mich, so ist er ja traurig und betrübt, sonst würde er so nicht reden. Wenn es überhaupt kein Unheil gäbe, dann hätte David auch nicht schreiben müssen, dass er sich vor keinem Unheil fürchtet. Wenn es überhaupt keine Traurigkeit geben würde, dann hätte David auch nicht schreiben müssen, dass er getröstet wird. Im Tal des Todesschattens gibt es Unheil und Traurigkeit, aber du musst das Unheil nicht fürchten und in deiner Traurigkeit wirst du getröstet. Warum musst du kein Unheil fürchten? David schreibt, denn du bist bei mir. Das ist die Begründung. Ja, der Herr hat dich in das Tal geführt. Er ist dir vorangegangen und auch im Tal geht er weiter voran und ist weiter mit dir und er verlässt dich nicht. Und deshalb brauchst du nicht zu verzagen und zu verzweifeln. Du musst nicht ängstlich fragen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch du darfst das fragen, denn es ist biblisch, das zu fragen. Jesus fragt das, als er am Kreuz hängt und Psalm 22 zitiert. Du darfst fragen, mein Gott, warum hast du mich verlassen in diesem finsteren Tal des Leidens und des Todes? Aber du darfst nicht bei dieser Frage verharren. Wenn du diese biblische Frage stellst, dann musst du auch die biblische Antwort darauf geben. Und die biblische Antwort darauf ist, du magst vielleicht das Gefühl haben, Gott hätte dich verlassen, aber er verlässt dich niemals. Immer wieder hat er das versprochen. Wir lesen davon zum Beispiel in Hebräer 13. Da heißt es, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. So dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Und in Jesaja 49 spricht Gott, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Kann eine Mutter ihren Säugling, den sie gerade geboren hat, vergessen? Das erscheint unmöglich. Ja, sollten selbst diese vergessen. Sollte selbst eine Mutter ihren Säugling vergessen. Ich werde dich niemals vergessen. Das Wort des Herrn. Gott verlässt dich nicht im Tal des Todesschattens, auch wenn es dir vielleicht manchmal so vorkommt, auch wenn es sich vielleicht so anfühlt. Er ist und bleibt bei dir. Und du könntest keinen besseren Begleiter haben in der Finsternis, keinen besseren Führer durch die Finsternis, denn es heißt in Psalm 139, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. In der Finsternis kannst du nicht erkennen, wohin du gehst, aber der Herr ist bei dir. Vor ihm ist die Finsternis wie das Licht. Und deshalb tust du gut daran, gerade in der Finsternis besonders nahe bei Jesus zu bleiben. Und hier sehen wir übrigens einen Grund, warum der Herr dich in finstere Täler führen mag. Denn ist euch aufgefallen, wie sich Davids Sprache verändert? Bisher hat er vom Herrn immer in der dritten Person gesprochen. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Aber jetzt spricht David den Herrn direkt an und er wechselt zum vertrauten Du. Du bist bei mir. Wir haben letztes Mal gehört, dass Schafe sich gerne mal von ihrem Hirten entfernen und auf eigenen Wegen gehen. Aber wenn Schafe durch ein finsteres Bergtal müssen, wenn sie nicht sehen können, wo vielleicht die nächste Gefahr lauert, wenn sie sich fürchten, dann kann man beobachten, dass sie sich ganz eng scharen um ihren Hirten. Normalerweise geht der Hirte voran und die Schafe folgen irgendwie nach. Aber in solchen Situationen geht der Hirte inmitten seiner Schafe, denn die Schafe umringen ihn und ganz eng schmiegen sie sich an ihn. Sie suchen in diesem Tal die besondere Nähe ihres Hirten. Denn das gibt ihnen Sicherheit. Und so ist es auch bei uns. Wenn alles in bester Ordnung ist, dann neigen wir dazu, uns von Jesus zu entfernen. Und dann meinen wir, wir brauchen ihn nicht. Es läuft ja alles. Aber wenn wir in Finsternis und Todesschatten geraten, dann ist es plötzlich vorbei mit unserem Übermut. Und wir merken, wie sehr wir angewiesen sind auf unseren Hirten und wir scharen uns eng um ihn. Wenn Jesus dich ins finstere Tal führt, dann wende dich nicht etwa ab von ihm, sondern suche seine Nähe. Schmiege dich eng an ihn, gerade in Finsternis, gehe auf die Knie und bete zu ihm und lies sein Wort und höre auf seine Stimme, denn es heißt in Psalm 119, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Jesu Nähe, sein Wort. Es gibt dir Licht in der Finsternis. Und dann schreibt David weiter, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Der Stecken ist eine Keule, teilweise mit Eisen beschlagen, die der Hirte als Waffe einsetzt, entweder um Raubtiere abzuwehren oder auch um widerspenstige Schafe zu züchtigen. Und der Stab ist ein langer Stock, den der Hirte benutzt, um seine Schafe zu zählen, und sie zu führen, sie liebevoll auf den rechten Weg zu drücken. Der Stab ist oft am oberen Ende gekrümmt, deswegen nennt man ihn Krummstab. Und diese Krümmung dient dazu, dass der Hirte damit Schafe zu sich ziehen kann, dass er sie herausziehen kann aus gefährlichen Situationen und sie retten kann. Diese beiden Dinge sollen uns trösten im finstern Tal, dass der Herr dich beschützen wird vor allen Gefahren, dass er die Raubtiere in die Flucht schlagen wird, dass er auch dich schlagen wird, wenn es nötig ist zu deinem Heil, und dass er dich führen und leiten und dich aus allen Gefahren retten und zu sich in Sicherheit ziehen wird. Und er hat auch Macht, dies zu tun. Er versucht es nicht nur, es gelingt ihm auch. Welches Raubtier sollte der Herr nicht abwehren können? Welche Gefahr sollte der Herr nicht abwenden können? Sagt nicht Jesus in Johannes 10, meine Schafe gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Kein Raubtier, niemand, auch nicht der Teufel, der brüllende Löwe, von dem wir heute Morgen gehört haben, kann dich rauben und verschlingen, denn Jesus und der Vater, sie sind größer als alle. Sollte es irgendeine andere Sache geben, die dich trennen könnte vom Herrn? Paulus schreibt in Römer 8, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Welches Tal soll dich trennen von Christus? Welche Finsternis? Welcher Todesschatten? Welches Unheil? Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gar nichts kann dich scheiden von ihm. Bei ihm bist du in Sicherheit. Warum brauchst du dich nicht zu fürchten im Tal des Todesschattens? Warum kannst du getröstet sein? Weil Jesus, der Allergrößte, mit dir ist und dich führt und leitet und schützt. Und kein Raubtier kann dich reißen und nichts und niemand kann dich trennen von ihm und seiner Liebe. Und deshalb brauchst du dich nicht zu fürchten. Ihr Lieben, wie oft sagt Jesus das seinen Jüngern? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Glaubt nur. Wie schwer fällt uns das oft. In Jesaja 43 spricht der Herr, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Du bist in Sicherheit, du bist in ewiger Sicherheit, denn du bist das Eigentum des Herrn, er hat dich erkauft durch sein Blut. Selbst im dunkelsten Tal, selbst wenn es durch Wasser geht und alles auf dich einfällt und wenn du durchs Feuer gehen musst, du brauchst dich nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht, denn Gott ist mit dir, dein Retter. Kein Unheil kann dir etwas anhaben. Aber was, wenn es in das Letzte, das Große, Tal des Todesschattens geht? Was, wenn es ans Sterben geht? Werden dich dann die Ströme nicht doch überfluten? Wird dich dann die Flamme nicht doch versengen? Du stirbst. Nein, auch dann, selbst im Tod, musst du dich nicht fürchten und wirst getröstet werden. Als Petrus von Herodes gefangen genommen wurde und am nächsten Tag hingerichtet werden sollte, als also der Tod schon seinen Schatten warf auf Petrus, da lesen wir in Apostelgeschichte 12. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Petrus war im Kerker. Und das war damals kein angenehmer Ort. Das war ein kaltes, feuchtes, dreckiges Loch, verseucht von Ratten und Ungeziefern. Er war im Kerker mit zwei Ketten gebunden, nicht besonders bequem. Und neben ihm stehen zwei Soldaten und halten Wache. Und am nächsten Morgen soll seine Hinrichtung sein. Und was tut Petrus in dieser letzten Nacht auf Erden? Er schläft. Er schläft so fest, dass der Engel, der kommt, um ihn zu retten, ihm einen Schlag in die Seite geben muss, damit er aufwacht. Ja, Petrus war tatsächlich im Tal des Todesschattens. Aber er fürchtete sich nicht. Er konnte tief und fest schlafen. Wie David schreibt in Psalm 4, in Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen. Denn du, Herr, lässt mich, obschon allein, in Sicherheit wohnen. Auch im letzten großen Tal des Todesschattens brauchst du dich nicht zu fürchten, du kannst in Frieden schlafen. Denn selbst im Tod bist du in Sicherheit. Denn seht, David schreibt nicht vom Tal des Todes, sondern vom Tal des Todesschattens. Es ist nur der Schatten des Todes. Matthew Henry schreibt, kann der Schatten einer Schlange dich beißen? Kann der Schatten eines Schwertes dich töten? Selbst das Tal, in dem du stirbst, ist nur das Tal des Todesschattens. Der Tod ist nur noch ein Schatten für dich. Er hat keine Substanz mehr. Er kann dir nichts mehr anhaben. Er kann dich genauso wenig verletzen wie der Schatten eines Schwertes oder der Schatten einer Schlange. Denn Jesus hat den Tod besiegt, indem er den Stachel des Todes, das, was dich verletzen könnte, die Sünde hinweggenommen hat am Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, selbst wenn sie sterben. Warum brauchst du dich nicht zu fürchten im Tal des Todesschattens? Weil Jesus selbst für dich im Tal der Finsternis war. Und zwar wortwörtlich. Bei Jerusalem gibt es ein Tal mit dem Namen Kidron-Tal. Kidron heißt auf Hebräisch trübe, finster. Kidron-Tal bedeutet wörtlich also Tal der Finsternis. Und in diesem Tal der Finsternis, da liegt ein Gut, ein Grundstück, ein Garten mit dem Namen Gethsemane. Als Jesus in Gethsemane war, im Kidron-Tal, im Tal der Finsternis, da lesen wir, dass er anfing, bestürzt und betrübt und geängstigt zu werden. Und er sprach, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Dort im Tal der Finsternis kämpfte Jesus voller Trauer und voller Angst im Gebet. In Gethsemane, im Tal der Finsternis, begann die Passion Christi, die endete am Kreuz von Golgatha, wo wieder Finsternis kam über Jesus, wo der Zorn Gottes über ihm kam, bis Jesus aufschrie mit lauter Stimme, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, dein Hirte, Er kennt das Tal der Finsternis und des Todesschattens ganz genau. Denn er hat es selbst völlig durchwandert. Deswegen kann er jetzt auch Mitleid mit dir haben. Er versteht, wie es dir geht im Tal des Todesschattens. Er hat das alles selbst durchgemacht und noch schlimmer. Und weil Jesus im Tal der Finsternis und des Todesschattens gelitten hat und gestorben ist, brauchst du den Tod nicht mehr zu fürchten. Denn als Jesus starb am Kreuz, da hat er den Tod verschlungen in Sieg. Und alle, die an ihn glauben, können nun sagen, wo ist Tod, dein Sieg? Wo ist Tod, dein Stachel? Denn für uns ist der Tod nur noch ein Schatten. Er kann uns nichts mehr anhaben. Er ist nur noch ein Durchgang ins Leben. Bevor Jesus kam, heißt es, dass die Menschen in Finsternis und Todesschatten saßen, dass sie dort wohnten. Finsternis und Todesschatten waren der ständige Wohnort der Menschen. Aber nun ist Jesus uns erschienen als das Licht der Welt, das leuchtet in der Finsternis und als der Weg zum ewigen Leben im Licht. Und deswegen heißt es in unserem Psalm, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Wir wohnen nicht mehr im Tal des Todesschattens, wir sitzen nicht mehr im finstern Tal, wir wandern nur noch hindurch. Wir rennen nicht in Panik, wir stolpern nicht wild einher, wir wandern ruhigen und sicheren Schrittes durch das Tal des Todesschattens, getröstet und ohne Furcht, hin zu den grünen Weiden auf den ewigen Bergeshöhen im Licht. Was machst du also im Tal des Todesschattens? Du fürchtest dich nicht, sondern du folgst Jesus weiter nach und bewahrst Glauben und harrst aus und bist getreu bis in den Tod und gehst ruhigen, sicheren Schrittes ein in die Freude deines Herrn, in das ewige Leben. Denn der Herr, dein Hirte, verheißt, dass er dich weiden und tragen wird bis in Ewigkeit. Wir lesen in Offenbarung 14, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Du meinst, Sterben ist ein Unheil, vor dem man sich fürchten muss? Nein, nicht für uns Christen. Denn glückselig die Toten, die in dem Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Siehst du, du brauchst dich vor dem Tod nicht nur nicht zu fürchten, du kannst dich freuen auf deinen Tod. Du kannst Lust haben, abzuscheiden, denn du wirst bei Jesus sein, in der ewigen Glückseligkeit. Du wirst ruhen auf den himmlischen Auen deines Hirten. Und wenn ein geliebter Christ entschläft, dann darfst du zwar trauern, aber du brauchst nicht betrübt zu sein wie die übrigen, die keine Hoffnung haben, denn glückselig die Toten, die im Herrn sterben. Seht ihr, hier geht es nicht um ein bisschen gutes Zureden in schweren Zeiten. Hier geht es nicht um ein paar mitfühlende Worte im Tode. Hier geht es um übernatürlichen Frieden, den nur Jesus geben kann. Wie er selbst sagt in Johannes 14, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. David hatte diesen göttlichen Frieden. Und deswegen, wie Johannes Calvin feststellt, lesen wir in diesem ganzen Psalm keine Bitte und keine Klage, sondern nur Dank, auch in diesem vierten Vers, auch im Tal des Todesschattens. Weißt du, wenn du mittendrin bist im Tal des Todesschattens, dann mag es dir sehr schwer fallen, diesen Vers zu glauben. dann mag es dir sehr schwer fallen, dich nicht zu fürchten. Denn von Natur aus will unser Herz sich fürchten und verzagen und verzweifeln und fragen, sollte Gott wohl gesagt haben? Martin Luther schreibt, das ist die güldene Kunst, sich an Gottes Wort und Zusage zu halten. Nach derselbigen und nicht nach des Herzens fühlen zu urteilen. So soll gewiss Hilfe und Trost folgen und es gar an nichts mangeln. Lasst uns beten, dass wir alle diese güldene Kunst lernen, dass wir uns mehr auf Gottes Wort und Gottes Zusage verlassen, uns mehr daran halten als auf unsere eigenen Gefühle. Lasst uns unsere Furcht besiegen, indem wir schauen auf den Sieger von Golgatha, der selbst den Tod besiegt hat. In einem alten Kirchenlied heißt es, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab. Sie trösten mich. Wie vielen Gläubigen war dieser Vers schon ein Trost in Verfolgung und Leid und Todesnot. Kennst du diesen Trost, diesen Frieden, diese Furchtlosigkeit? Sage dir diesen Vers immer wieder vor, bis er tief in dein Herz gedrungen ist. Denn dazu haben wir diesen Psalm auswendig gelernt. Und dann heißt es weiter, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nun verlässt David das Bild vom Schaf und seinem Hirten und er malt ein neues Bild, das Bild von einem Gast und seinem Gastgeber. In Israel war Gastfreundschaft extrem wichtig, wie auch heute noch im Orient. Wenn du dort bei jemandem zu Gast bist, dann wird er dich beköstigen, als wärest du ein König. Er wird einen Tisch vor dir bereiten, mit allerlei Köstlichkeiten ein Festmahl. So viel, dass du es überhaupt nicht schaffen kannst und viel übrig bleibt. Und er wird köstliches, duftendes Öl auf dein Haupt gießen als Erfrischung von deiner Wanderung. Vielleicht musstest du durch die Wüste gehen. Und nun ist dieses Öl Balsam für deine trockene Haut und Haare. Und der angenehme Duft lässt dich entspannen und ausruhen von den Anstrengungen deiner Wanderung. Und dann wird er dir zu trinken einschenken. Er macht den Becher randvoll, ja, so voll, dass er überfließt. Und du kannst trinken, so viel du willst, und deinen Durst stillen. Und dein Becher wird niemals leer, denn dein Gastgeber schenkt immer wieder nach. Welch ein herrliches Bild des Überflusses an Gutem. Seht ihr, hier geht es nicht einfach nur um Versorgung mit Essen und Trinken, obwohl das in diesem Bild auch enthalten ist, aber hier geht es in erster Linie um etwas anderes. Hier geht es darum, dass dein Gastgeber dich ehrt, dass er dich über die Maßen ehrt, wie einen König. Niemand soll sagen können, er wäre ein schlechter Gastgeber. Niemand soll sagen können, einem seiner Gäste hätte es an irgendetwas gemangelt. Und deswegen gibt er dir alles im Überfluss. Und das ist es, was der Herr tut für dich. Stell dir das mal vor. Er ist der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, der König der Könige, der Herr der Herren, der alleinige Machthaber und Herrscher über alles, der so herrlich ist, dass die herrlichsten Engel ihn nicht anschauen können, der so heilig ist, dass jeder Mensch vergehen muss, verbrennen muss in seiner Gegenwart. Und er, der Heilige, er ehrt dich. Dich kleinen, dreckigen, sündenbeschmutzten Wurm. Ihr Lieben, was wir hier lesen, Das ist eigentlich verrückt, das ist verkehrte Welt. Das muss uns wirklich wundern. Wie kann das sein? Denn so sollte das nicht sein. Es müsste andersrum sein. Aber das ist es, was der Ewige, der Allerhöchste, der allmächtige Gott für dich und für mich tut. Wenn wir wirklich Schafe sind und Jesus nachfolgen. Denn Jesus sagt in Johannes 12, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, der wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Gott, der Allmächtige, der König aller Könige, er behandelt dich, als wärst du ein König. Ihm, dem alle Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit, er ehrt dich. Welch ein Wunder der Güte und Gnade Gottes. Der Herr bereitet vor dir einen Tisch, vollgedeckt mit allerlei Segnungen und Gnadenerweisen im Überfluss. Und natürlich bereitet er nicht nur einfach den Tisch und geht dann weg. Nein, er hat auch Tischgemeinschaft mit dir. Er isst mit dir, das heißt, er segnet dich mit seiner persönlichen Liebe und Gegenwart. Wie Jesus sagt in Offenbarung 3, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und er tut das nicht etwa heimlich, sondern es heißt hier, du bereitest von mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Ja, wenn Jesus dein Hirte ist und du sein Schaf, das ihm nachfolgt, dann wirst du Feinde haben. Menschen, die dich hassen und dir schaden wollen wegen deines Glaubenswandels. Jesus sagt in Johannes 15, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Als Christen haben wir Feinde. Um genau zu sein, ist jeder, der nicht Christ ist, dein Feind. Jeder, der nicht Christ ist, sondern noch von dieser Welt, ist unser Feind, denn er hasst uns, weil wir nicht mehr von der Welt sind. Wie gehen wir mit unseren Feinden um? Wie gehen wir um als Christen mit Menschen, die uns hassen wegen unseres Glaubens? Jesus sagt in Lukas 6, aber euch, die ihr hört, sage ich, liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Wir lieben unsere Feinde, indem wir ihnen Gutes tun und für sie beten und sie segnen. Und wir überlassen die Rache dem Herrn. Der spricht in Römer 12, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Als Christen haben wir Feinde und deine Feinde mögen nahe an dich herantreten. Vielleicht sind es sogar Menschen, die dir eigentlich nahestehen. Menschen, von denen du es nicht erwartet hättest. Menschen, die vielleicht deine Verwandten sind, deine Bekannten. Menschen, mit denen du jeden Tag zusammenarbeitest. Und diese Menschen, sie mögen noch näher an dich herantreten. Sie mögen kommen und dich bedrohen und bedrängen und sogar Hand an dich legen. Denn es heißt, angesichts meiner Feinde. Die Feinde sind nicht fern, sie stehen nicht in weiter Entfernung, sie sind nahe, von Angesicht zu Angesicht. Sie sind so nahe, dass sie genau sehen können, was du tust. Gott verspricht nicht, dass er alle deine Feinde auf großer Distanz halten wird, aber schaut, was er machen wird. Er wird sie beschämen. Er wird dafür sorgen, dass sie sich grün ärgern vor Neid. Denn in ihrem Angesicht, vor ihren Augen, bereitet er dir den Tisch und überschüttet dich mit Guten. Vor ihren Augen hat er Tischgemeinschaft mit dir. Sie müssen sehen, wie er dir Gutes tut. Das gemeinsame Essen an einem Tisch hat eine besondere Aussage. Niemand isst gerne mit jemandem, den er nicht ausstehen kann. Man sucht sich in der Regel aus, mit wem man zusammen am Tisch sitzt und isst. Wenn man mit jemandem zu Tisch sitzt, dann zeigt das, dass man gerne Gemeinschaft mit ihm hat. Wir lesen davon in Markus 2, da heißt es: Und es geschieht, dass Jesus in seinem Hause zu Tisch lag, und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten, der Pharisäer, ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern isst er? Die Feinde Jesu verstehen das Zeichen des bereiteten Tisches und der Tischgemeinschaft, und sie ärgern sich darüber. Und dann heißt es weiter: Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Und das Wort, das hier im Hebräischen steht, ist nicht das Wort, das üblicherweise für Salben benutzt wird. Das Wort, das hier steht, bedeutet eigentlich einfetten. Jesus hat nicht nur ein wenig Öl auf dein Haupt geträufelt, er hat es im Überfluss ausgegossen auf dich. Er hat dein Haupt völlig eingefettet, damit du triefst von diesem Öl. Das erinnert mich an Psalm 133, über den wir vor einiger Zeit eine Predigt gehört haben, und in dem es heißt: Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Du bist völlig durchtränkt von diesem köstlichen, duftenden Öl. Es fließt von deinem Haupt an dir herab. Deine Feinde sehen, wie du triefst von dem Öl des göttlichen Segens und der göttlichen Freude, und sie ärgern sich darüber. Und dann schenkt der Herr dir voll ein. Er schenkt dir so viel Segen, er überschüttet dich mit so viel Guten, dass dein Becher es nicht fassen kann und überfließt. Er füllt deinen Becher nicht nur randvoll, nein, wenn dein Becher schon randvoll ist, kippt er immer noch nach und immer noch nach und immer noch nach, sodass dein Becher überfließt und du mehr Segen hast, als du überhaupt fassen kannst. Deine Feinde versuchen, dir den Segen und die Freude zu rauben, aber der Herr schüttet immer wieder nach, viel mehr und viel schneller, als deine Feinde es absaugen könnten, und sie ärgern sich darüber. Dieses Bild vom Gast und dem Gastgeber strömt nur so über von Segen und Gutem im Überfluss. Wie muss das deine Feinde verdrießen, wenn sie diese Gnade Gottes über deinem Leben sehen müssen? Deine Feinde hassen dich, Gott zeigt ihnen, wie sehr er dich liebt. Deine Feinde wünschen dir Böses, Gott zeigt ihnen, wie viel Gutes er dir tut. Deine Feinde fluchen dich, Gott zeigt ihnen, wie reich er dich segnet. Und so ehrt Gott dich im Angesicht deiner Feinde und ärgert und verdrießt deine Feinde, indem er dich vor ihren Augen überschüttet mit Segnungen und Freuden in ihm. Deshalb, was kümmert es dich, was die Menschen sagen oder tun? Wie wir bereits gelesen haben in Hebräer 13, denn er hat gesagt: Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können: Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Was sollen deine Feinde dir tun? Dann hast du halt Feinde. Aber wenn wir diesen Vers im Licht des Neuen Testaments lesen, dann können wir nicht umhin, noch eine andere Bedeutung darin zu erkennen. Denn Jesus Christus hat uns einen Tisch bereitet, den Tisch des Herrn. Und er hat diesen Tisch so reichlich und so köstlich gedeckt, wie kein anderer Tisch jemals gedeckt sein könnte. Auf diesem Tisch finden wir die köstlichste und kostbarste Speise. Auf diesem Tisch liegt das Brot Gottes, das Brot, das aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Auf diesem Tisch liegt Jesus selbst, sein Leib, der von sich sagt in Johannes 6: Ich bin das Brot des Lebens. Und Jesus hat uns einen Becher gefüllt, den Kelch des Segens, überfließend von seinem eigenen Blut, das er vergossen hat zur Vergebung der Sünden und das uns reinwäscht und uns weißer macht als Schnee. Dieser Tisch und dieser Becher geben uns das ewige Leben. So wie Jesus sagt in Johannes 6: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wer zu Jesus kommt, wer glaubt an Jesus, wer geistlicherweise sein Blut trinkt und sein Fleisch isst, den wird nicht mehr hungern, den wird nie wieder dürsten. Und er hat uns gesalbt mit seinem Heiligen Geist, den er in uns wohnen lässt und der uns heiligt und der uns aussondert als Gottes Eigentum. Das hat auch David in ganz ähnlicher Form schon erfahren. Wir lesen davon, wie David zum König gesalbt wurde in 1. Samuel 16. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Siehst du, dass du Feinde hast, ist kein Zeichen davon, dass du die Salbung nicht hast, dass du nicht den Geist hast. Nein, bei David begannen die ganzen Probleme überhaupt erst, nachdem er gesalbt worden war und den Geist empfangen hatte. Erst danach wurden Menschen neidisch und eifersüchtig und wurden zu seinen Feinden. Und auch hier schreibt David, dass seine Feinde da sind, aber Gott hat sein Haupt gesalbt. Vielleicht bist du manchmal verwirrt und verzagt, weil du Feinde hast und es vielleicht so aussieht, als würde Gott nicht eingreifen, als würde er deine Feinde nicht strafen und zurückschlagen. Ja, vielleicht geht es deinen Feinden offenkundig noch viel besser als dir. Ja, es sieht so aus, als würden deine Feinde den Sieg davon tragen über dich. Vielleicht gelingt es ihnen, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst. Vielleicht gelingt es ihnen, dass alle schlecht denken von dir. Wie die Söhne Korachs schreiben in Psalm 42, sagen will ich zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Die Psalmisten wurden bedrängt und verhöhnt von ihren Feinden und Gott griff nicht ein und die Feinde konnten sagen, wo ist jetzt dein Gott? Und deshalb fühlten sie sich verlassen, vergessen von Gott. Aber wie reagieren sie? Wir lesen weiter, sie schreiben weiter in diesem Psalm. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott! Denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Vertraue auf den Herrn, hoffe auf den Herrn, harre auf den Herrn. Ist deine Seele beunruhigt, wenn Menschen dich hassen und schmähen? Beruhige deine Seele, denn die Hilfe des Herrn wird kommen. Sein Zorn, seine Rache wird kommen über alle deine Feinde. Wenn du bedrängt bist von Feinden, du kannst ruhig sein. Du musst nicht aufgelöst sein. Deine Seele muss nicht betrübt sein. Denn er wird alle deine Feinde beschämen und du wirst Gott noch preisen für seine Hilfe. Merke dir das. Du wirst ihn noch preisen. Du bereitest von mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Hast du diese Zuversicht? Ist es dir egal, was Menschen über dich denken, was Menschen tun mögen, wenn doch nur Jesus dich segnet und der Vater dich ehrt? Wenn du bedrängt bist von Feinden, sage dir diesen Vers immer wieder vor, bis er tief in dein Herz gedrungen ist. Denn auch dazu haben wir diesen Psalm auswendig gelernt. Nun, jetzt haben wir gehört, dass uns nichts, gar nichts mangeln wird, wenn der Herr, wenn Jesus unser Hirte ist. dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen, sowohl im Natürlichen als auch im Geistlichen, dass er unsere Seele belebt und rettet vom Tod und uns Ruhe schenkt für unsere Seele, dass er unser Leben wiederherstellt, wenn wir von ihm weggeirrt sind, dass er uns leitet auf rechtem Weg, sodass wir sicher an das Ziel kommen werden, denn er tut es um seines Namens willen, dass er selbst im Tal des Todesschattens uns gut führt und mit uns ist und uns tröstet, und dass er uns ehrt und segnet im Überfluss, im Angesicht unserer Feinde. Und nun lesen wir quasi die Zusammenfassung dieses Psalms. Nachdem David alle diese herrlichen Wahrheiten aufgezählt hat, schlussfolgert er nun, Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Ja, das ist wohl die passende Zusammenfassung, die passende Schlussfolgerung aus dem, was wir bisher gehört haben. Aber es geht noch einmal über das hinaus, was wir bisher gehört haben. Bisher hätte man denken können, wenn Jesus mein Hirte ist, dann werde ich viel Gutes erleben. Aber es werden mir auch Dinge zustoßen, die nicht gut sind. Das Tal des Todesschattens ist vielleicht notwendig, aber es ist nicht gut für mich. Feinde zu haben ist nicht gut für mich. Aber in allen diesen schlechten Dingen wird der Herr doch mit mir sein und mich führen und bewahren bis ans Ende. Aber dann hätten wir den Psalm nicht richtig verstanden. Denn David sagt, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Nur Güte und Gnade. Nur Gutes, unverdient Gutes. Nicht ein wenig Güte und Gnade, nicht viel Güte und Gnade, nur Güte und Gnade. Nichts Schlechtes wird dir widerfahren, nichts Böses wird dir widerfahren, auch nicht ein bisschen, nein, nur Güte und Gnade. Wie oft? Alle Tage meines Lebens, nicht einige Tage meines Lebens, nicht viele Tage meines Lebens, alle Tage meines Lebens. Es wird nicht einen einzigen Tag geben, von dem du sagen könntest, es sei dir irgendetwas anderes begegnet als nur Güte und Gnade alle Tage deines Lebens. Und es heißt, dass nur Güte und Gnade dir folgen werden alle Tage deines Lebens. Das hebräische Wort ist eigentlich noch aggressiver. Man könnte besser übersetzen mit verfolgen oder nachrennen. Siehst du, selbst wenn du keine Gnade und Güte mehr haben wolltest, werden sie dich verfolgen. Du willst vor ihnen wegrennen, sie werden dir nachrennen. Du willst vor ihnen fliehen, sie werden dich verfolgen, bis sie dich haben. An jedem Tag deines Lebens wirst du verfolgt werden von nichts anderem als nur von Güte und Gnade an jedem Tag deines Lebens. Da rennst du. Direkt hinter dir rennen Gnade und Güte. Und sie weichen niemals von deiner Seite, nicht einen einzigen Tag lang. Aber vielleicht denkst du, okay, also hier ist David wohl doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Was ist denn mit den Tagen, an denen es mir richtig schlecht ging? An denen ich nur Leiden und Traurigkeit kannte? Nur Güte und Gnade? Alle Tage meines Lebens? Das klingt fast wie Hohn für mich. Was soll der Bruder unter uns sagen von dem Tag, an dem er feststellte, dass seine Mutter ihn verlassen hatte? Was soll die Schwester sagen von dem Tag, an dem sie erfuhr, dass sie Krebs hat? Was soll die Schwester sagen von dem Tag, als ihr Kind in ihren Armen aufhörte zu atmen? Was soll die Familie sagen von dem Tag, als sie ihr kleines Kind begraben musste? Geht hin, fragt sie. Ich vermute, sie können euch eine Antwort geben. Und ich vermute, sie werden euch sagen, an diesem Tag, an dem ich das Schlimmste und Traurigste erleben musste in meinem ganzen Leben, an diesem Tag, da sind mir zwei Dinge gefolgt, Gnade und Güte und nichts anderes. Und wenn sie diese Antwort jetzt noch nicht geben können, dann werden sie sie einst geben können. Wenn du am Ende deines Lebens angekommen bist und zurückschaust auf dein Leben, dann wirst du ohne Zweifel voller Freude und Dankbarkeit ausrufen, wahrlich, nur Güte und Gnade sind mir gefolgt alle Tage meines Lebens. Verstehst du? Du wirst einst zurückschauen auf den Tag, auf den Tag, der der finsterste deines Lebens war. Auf den Tag, an dem du das tiefste, dunkelste Tal durchschritten hast. Auf den Tag, an dem du deinen liebsten Menschen verloren hast und betrübt warst bis zum Tod. Auf den Tag, an dem du nicht mehr leben wolltest. Auf den Tag, an dem du selbst gestorben bist, vielleicht unter Leiden und Schmerzen. Und du wirst sagen, an dem Tag, da war es einer, der mir vorangegangen ist, der Herr Jesus Christus, mein Hirte. Und es waren zwei, die mir nachgefolgt sind, nachgerannt sind, Güte und Gnade. Wer vermag das zu fassen? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass selbst die schlimmsten, dunkelsten Stunden, die schlimmsten Tage deines Lebens, dass man sagen kann, selbst da sind dir nur Güte und Gnade gefolgt? Erinnert ihr euch, wie der Psalm beginnt? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist ein guter Hirte. Und deshalb wird er dafür sorgen, dass es dir in deinem Leben an nichts mangeln wird, was du brauchst. Auch nicht an dem Leiden und der Trauer, die du brauchst, die du unbedingt brauchst, damit du treu bleibst an deinem Hirten und ihm nachfolgst, bis in den Tod und das ewige Leben erbst. Paulus schreibt in Römer 8, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge, die dir widerfahren, auch die allerschlimmsten, hat Gott gesandt, damit sie wirken zu deinem Guten. Was genau meint das? Nun, oft wird dieser Vers allein gesehen, aber es geht noch weiter. Wir müssen weiterlesen in Römer 8. Denn, hier kommt die Begründung, warum alles, alle Dinge dir zum Guten mitwirken. Denn, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer ist gegen uns? Das ist die goldene Kette der Erlösung. Warum lässt Gott manches Not und manche Traurigkeit zu in deinem Leben? Weil er dich erwählt hat vor Grundlegung der Welt und weil er will, dass du am Ende verherrlicht wirst. Das heißt, dass du am Ende vollkommen vor ihm stehst und eingehen darfst in die Herrlichkeit. Alles, was dir widerfährt, alle Dinge, auch jede Not und jede Traurigkeit, sie haben diesen einen Zweck. Sie dienen dazu, dass du dem Bilde seines Sohnes gleichförmig wirst, dass du Jesus ähnlich wirst, dass du die Heiligung erlangst, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Gott wird alles tun, was nötig ist, damit du am Ende verherrlicht wirst. Alles, alles, was Gott an dir tut, alle Dinge, die dir widerfahren, sie sind nur Güte und Gnade alle Tage deines Lebens. Und schließlich, was ist die Folge davon, dass Gott dich so führt, dass es dir an nichts mangelt und dir nur Güte und Gnade folgen? Was ist die Folge davon? Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Jesus Christus, dein guter Hirte, wird sein Ziel mit dir erreichen. Er wird dich leiten in Pfaden der Gerechtigkeit, auch wenn es durch das Tal des Todesschattens gehen muss. Er wird dafür sorgen, dass du zurückkehrst ins Haus des Herrn für immer. Man kann diesen Satz auf zwei Weisen übersetzen. Beides ist vollkommen richtig. Eine Besonderheit im Hebräischen, aber es gibt zwei mögliche Übersetzungen. Und ich denke, beide, es ist so gewollt, dass beide Übersetzungen funktionieren, denn beide Übersetzungen sind wahr. Zum einen kann man übersetzen, wie es die Elberfelder tut, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer, oder eigentlich lebenslang, alle Tage meines Lebens. Dann hat dieser Satz eher die Bedeutung, dass du dich in deinem Leben so manches Mal entfernen magst von Gott, aber dass du immer wieder zurückkehren wirst zum Herrn dein ganzes Leben lang. Du wirst dich vom Haus des Herrn, von seinem Tempel, seiner Gemeinde, seiner Gegenwart entfernen, aber du wirst immer wieder zurückkehren, dafür wird er sorgen. Wir haben das schon in der letzten Predigt gesehen, dass Jesus deine Seele erquickt, dass er dir nachgeht, wenn du dich von ihm wegverirrt hast, dass er dich sucht, bis er dich findet und dich wieder zurückbringt zu sich, zur Herde und dein Leben wiederherstellt. Man kann diesen Satz aber auch übersetzen, wie es Luther und Schlachter tun, und ich werde bleiben oder ich werde wohnen im Hause des Herrn immer da. Dann hat dieser Satz eher die Bedeutung, dass du nicht abweichen wirst vom Herrn, dass du dich nicht von ihm wegverirren wirst, sondern bleiben wirst, wohnen wirst im Haus des Herrn, in seinem Tempel, in seiner Gemeinde, in seiner Gegenwart. Und beides ist wahr. Es gibt Christen, denen muss Jesus häufiger nachgehen, um sie zurückzubringen. Christen, die sich häufiger verirren, die vielleicht nicht so fest verwurzelt sind in der Gemeinde, die vielleicht eher am Rand stehen. Und Jesus wird sie verfolgen mit seiner Güte und seiner Gnade. Und er wird dafür sorgen, dass sie ihr Leben lang immer wieder zurückkehren werden ins Haus des Herrn. Es gibt aber auch Christen, die tatsächlich bleiben, die wohnen im Haus des Herrn. Nicht, dass sie niemals Buße nötig hätten, aber sie entfernen sich doch nie weit von Jesus, sondern sie bleiben beständig in seiner Gemeinde. In seiner Gegenwart. Sie wohnen wirklich im Haus des Herrn und sie wollen überhaupt von gar nichts sich hinaustreiben lassen. Aber beide Christen, beide Arten von Christen haben etwas gemeinsam. Am Ende werden sie beide für immer und ewig im Haus des Herrn sein. Sie werden das Reich erben. Sie werden eingehen in die Freude ihres Herrn. Sie werden wohnen im himmlischen Jerusalem in der Gegenwart der Herrlichkeit des Herrn. Alle Christen, alle Schafe Jesu werden das Ziel erreichen. Warum? Weil Jesus der gute Hirte ist, der keines der Seinen verliert. Weder auf grünen Auen noch im finsteren Tal. Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben gelassen hat für seine Schafe und der jedes einzelne seiner Schafe sicher ans Ziel führen wird. Denn das ist der Wille seines Vaters. Darum ist er gekommen, um den Willen seines Vaters zu tun, dass er keines von denen, die Gott ihm gegeben hat, jemals verliert. Jesus ist der gute Hirte, er verliert keines seiner Schafe, keines wird er sich rauben lassen, sondern ihnen allen ohne Ausnahme, ihnen allen wird er das ewige Leben geben. Wenn du hier auch wandern musst, durchs Tal des Todesschattens, wenn du durch viele Bedrängnisse musst, bedrängt von deinen Feinden, wenn du viele Tränen weinst, ja, wenn du sogar sagen müsstest, wie Heman in Psalm 88, elend bin ich und todkrank von Jugend auf, selbst wenn dein ganzes Leben lang nur Traurigkeit und Leid und Todesschatten wäre. Jesus wird dich führen ins ewige Vaterhaus. Er wird es tun, um seines Namens willen, denn er ist der gute Hirte. Und von diesem ewigen Vaterhaus lesen wir in Offenbarung 22, dass Gott bei uns wohnen wird. Und dann heißt es weiter, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Jede Träne, jeder Tod, jede Trauer, jedes Geschrei, jeder Schmerz, den du hier erleben musstest im Tal des Todesschattens, Gott wird sie alle wegtun, denn er macht alles neu. wenn du am Ende deines Lebens dort angekommen sein wirst, im himmlischen Jerusalem, von dem es übrigens heißt in Offenbarung 22, und ich sah keinen Tempel in ihr, kein Haus des Herrn, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Wenn du dort sein wirst, wo du für immer und ewig wohnen wirst in Gott, wo du ruhen wirst in Christus, dann wirst du niederfallen vor ihm und ihm ewig danken, dass er dein guter Hirte war und bleibt, der dich geführt hat auf rechten Weg durch Freude und Leiden, der dafür gesorgt hat, dass es dir an nichts gemangelt hat, auch nicht an Traurigkeit und Leid und Schmerz, der dich geführt hat bis hin zum ewigen Vaterhaus. Ist Jesus dein Hirte? Bist du sein Schaf, das seiner Stimme, seinem Wort glaubt und ihm nachfolgt? Wenn nicht, gelten all diese Verheißungen nicht für dich. Auf dich wartet nicht die ewige Herrlichkeit, nicht das ewige Leben. Auf dich wartet das ewige Feuer, der ewige Tod. Jesus wird kommen und er wird dich aussortieren und wird zu dir sagen, geh von mir, Verfluchter, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Deswegen, wenn du heute nicht Jesu Schaf bist, dann höre heute die Stimme des Hirten und glaube ihm und folge ihm nach. Und wenn du sein Schaf bist, wenn Jesus dein Hirte ist, dann freue dich, selbst im Tal des Todesschattens, freue dich auf den Augenblick, wenn Jesus, dein guter Hirte, vor dir stehen wird und voller Liebe zu dir sagen wird, komm her, Gesegneter meines Vaters, erbe das Reich, das dir bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Verwahre diesen Psalm in deinem Herzen dein Leben lang. Zu deiner Freude, deiner Stärkung, deinem Trost, damit du bleibst im Haus des Herrn dein Leben lang. Auch im Todestal. Und dass damit du wohnst im himmlischen Vaterhaus für alle Ewigkeit. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Gepriesen sei unser großer Hirte, Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Welch ein guter, welch ein treuer Hirte bist du, Herr Jesus, dass selbst wenn wir wanderten im finsteren Tal und jeder von uns kann davon berichten, Herr, so brauchen wir kein Unglück fürchten, denn du bist bei uns. Welch eine Freude, welch ein Trost, dein Stecken und dein Stab, sie trösten uns. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses Wort, das du uns erneut zugesprochen hast. dass du uns so sehr ehrst, dass du einen Tisch im Angesicht unserer Feinde bereitest und dass du unser Haupt salbst mit Öl und uns voll einschenkst. Welch eine unverdiente Freundlichkeit und Gnade du uns schenkst, im Überfluss. Uns wird nichts mangeln. Und so, Herr, ruhen wir in dir, weil wir wissen, dass nur Gnade, nur Gutes, nur Barmherzigkeit, deine Freundlichkeit uns folgen wird, alle Tage unseres Lebens. Und wir bleiben dürfen in deinem Haus für immer, in alle Ewigkeit. Herr, wir danken dir für dein Wort, für deinen Trost, für dein freundliches Zureden. Und so bitten wir dich, dass wir nicht bloß Hörer sind, sondern dass dieses Wort in uns eindringt. Dass wir dein Wort bewahren in unserem Herzen. Und dass wir erleben, jeder von uns in der Schwierigkeit, in der er sich befindet und noch kommen mag, dass wir erleben, dass diese Worte Kraft haben, uns zu trösten und hindurchzutragen und zu weisen, bis wir bei dir erscheinen, wo wir alle Zeit in deinem Haus sein dürfen. Und so bitten wir dich, Herr Jesus, dass du uns weiterhin durchträgst. Du hast uns nicht die Abwesenheit von Leid versprochen, aber deine trostreiche Anwesenheit inmitten des Leides, bis wir erscheinen bei dir. Und so sei mit uns, Herr Jesus, und wir bitten dich, hol uns bald zu dir. Und alle, die nicht deine Schafe sind, wir bitten dich, dass du ihr Herz verwandelst, auf dass sie deine Stimme hören und deine Schafe sind und zu dir kommen und dir folgen, auf dass sie mit uns allen in Ewigkeit bei dir sein dürfen, wo du bist. Hab dieses Werk in uns und wirke Großes durch dieses Wort, auf dass wir es bewahren und den Segen davontragen, indem wir dir folgen, weil du uns vorangehst. Herr Jesus, wir beten dich an und danken dir von Herzen. Und so bitten wir dich, lass auch nun uns erleben, dass du vorangehst und dass deine Gnade und deine Güte, all das, alle Tage nur uns folgen werden. Wir danken dir, dass das der Fall ist. Wir wollen daran glauben und dir die Ehre dafür geben. Gepriesen sei dein wunderbarer Hirtenname, Herr Jesus Christus. Anbetung und Lob sei dir in Ewigkeit. Amen.
Amen.